aber die Zeiten haben vieles durcheinander gebracht. Ja. Das war doch alles Krieg und Mist, Verzeihung, Fliegeralarm und Bomben, Halberstadt bombardiert und dann sind sie auf die Straße gestellt und haben gesagt, lasst rauskommen, die Frauen mit Kindern, aber lasst keiner rein, es steht nichts mehr. Das war ja eine Flucht zur Schwerft, Halberstadt. Die hat die Junkerswerke gehabt. Ich habe da drinnen mal gearbeitet, eine Zeit lang. Und hatte noch einen Onkel, der dort sogar in so einer Halle Dienst hat. Die haben Flugzeuge hergestellt. Das hat den Amerikaner
geformt. Ja, und das wussten die und deswegen haben die das auch bombardiert.
Die haben die Stadt regelrecht breitgeschlagen. Da stand kein Haus mehr. Da war eine Katastrophe. Da ist ein Tankwagen in Kindertransport, die wollten zum Harz runter von Magdeburg. Und die Schranken waren nicht runter und der ist einfach losgefahren und die Lok hat den Tankwagen aufgerissen. Die Aluminium-Doppelstockstühle, die sind geschmolzen und zwar auf dem Acker liegend. Und wir haben die armen Kinder und die Leute, die da verbrannt oder beziehungsweise umgekommen sind, das war Eirischer Friedhof und dann, wir hatten auf einmal 70, 80 Leichen dort. Und die Russen kamen an mit dem T-34, da saß alles drauf und dran. Und dann kam ein Leiterwagen, da war ein Pferd vorgespannt, da drauf hatten sie einen Kessel und das waren die Russen. Und da habe ich Essen geholt, in Kochgeschirr. Jetzt konnte ich lernen. Ich habe Malerei und Grafik studiert. Ich habe gezeichnet. Ich habe die Verhältnisse des Körpers gezeichnet. Alles Proportionen und Pipapo und dazu die passenden Farben auch ausgesucht. Also Farbenlehre war noch Nummer eins. Das war vom hellen Weiß bis zum dunklen Schwarz.
Wir sitzen das alle im selben Boot.
Ja. Und machen Sie was draus.
Ja.
Denn das ist eine Chance. Das ist eine Chance. Denn Stoff gibt es hier genug. Sie haben hier so viel Stoff, wenn Sie sich hier ein bisschen umschauen.
Das war ein Ausschnitt aus einem Interview mit Günther, 92 Jahre alt, aus einem Pflegeheim in Pieschen.
Ihr hört Coloradio, das Freie Radio für Dresden und Ostsachsen. Ich bin Jens Steiner und ich bin ein Freund der Geschichte unter die Haube gucken. Ich mag es gerne, mich mit Erinnerungen auseinanderzusetzen und zu gucken, was man da für die eigene Zukunft, für unser aller Zukunft rausziehen kann und wie man einen guten und gesunden Umgang damit findet. Damit stehe ich nicht alleine da. Da gibt es auch noch andere Menschen in der Stadt, zum Beispiel in der G8 und ich habe heute zwei Gäste aus der G8 zu Gast, die sich ebenfalls mit Geschichte, mit Geschichten hier in Dresden auseinandergesetzt haben. Hallo.
Hallo Jens. Hallo Coloradio. Danke, dass wir hier sein dürfen.
Ja, vielen Dank.
Ja, und hier ist Katrin und
Tiziana. Hallo.
Was treibt euch her?
Ja, wir haben ein ganz tolles Projekt gemacht. Also erstmal vielleicht zu unseren Personen. Das ist Tiziana.
Genau, ich bin jetzt seit Ende 2020 im Team der G8 und habe dort angefangen, ein Praktikum im Bereich der kulturellen Bildung zu machen. Ich hatte meinen Master in Kunstgeschichte an der TU Dresden absolviert und seitdem bin ich für die Koordination von kultureller Bildung und der Presse- und der Öffentlichkeitsarbeit zuständig und genau, arbeite da fleißig neben Katrin.
Ja, und ich bin Katrin. Ich bin sozusagen nicht mehr das Mädchen für alles, weil dazu bin ich schon zu alt. Ich bin die Dame für alles. Bin jetzt auch seit 17 Jahren in der G8. Bin eigentlich Juristin, habe schon Kindergärten mit aufgebaut, ein Theater gegründet, war beim Landesverband Bildende Kunst, die jetzt auch hier im Zentralwerk ihr Büro haben. Und bin dann eben vor 17 Jahren zur G8 und mache dort von Anfang an alles Finanzen, Fördermittel, mache eigene Projekte und habe auch schon kulturelle Bildungsprojekte gemacht. Und jetzt stehe ich noch ein bisschen am Anfang der Tiziana zur Seite und ab nächstes Jahr.
Nicht mehr.
Nicht mehr, da muss ich mich wieder um andere Sachen kümmern. Also ich mache auch Projekte, also gerade so interdisziplinäre Projekte in der G8. Ja, und das zu uns und G8, für die, die es noch nicht kennen. Wir sind dieses Jahr 18 Jahre alt geworden. Vor 18 Jahren ist einer der Mitgründer, Paul Elsner, auf das Areal der G8 geklettert und die haben nach Ateliers gesucht mit noch anderen Künstlern, Künstlerinnen, Stadtplanerinnen, Architektinnen zusammen und haben dann dieses Areal von der Deutschen Bahn gemietet. Später wurde dann, Gott sei Dank, hat die Stadt das aufgekauft.
G8, das klingt ja immer so nach Gipfeltreffen. Man schreibt es aber gar nicht G und 8, sondern G-E-H-8. Was hat das für einen Hintergrund? Wer kann es erklären?
Also eigentlich relativ easy, denn die G8 liegt an der Gehestraße 8 in 01127 Dresden. Man könnte es auch theoretisch verwechseln mit dem Abiturjahrgang G8, dass man nach 12 Jahren mit Abi durch ist, oder eben auch mit dem Gipfel der Großmächte, aber es liegt tatsächlich am Straßennamen und der Lage der G8.
Genau, und vielleicht auch wirklich, weil es doch sehr umfangreich ist, was wir dort alle schon gemacht haben und machen, finde ich den Antragstext zu den beiden Projekten gar nicht schlecht, Tiziana.
Die G8 ist ein gemeinnütziges Kunst- und Kulturzentrum in Dresden, das sich seit 2007 selbst organisiert hat, aus einer Ateliergemeinschaft von Kunstschaffenden. Mit künstlerischen Mitteln initiieren wir gesellschaftlich wichtige Diskurse, engagieren uns für kulturelle Bildung und eine am Gemeinwohl orientierte Stadtentwicklung. Gleichermaßen erproben wir künstlerische und kulturelle Praktiken auf ihre Eignung für Bürgerbeteiligungsprozesse hin. International vernetzt sowie verankert im Stadtteil bieten wir Raum für Kreative und Bedarfe aus der Nachbarschaft. KünstlerInnen, die vor Ort ihr Atelier haben, entwickeln und betreuen vielfältige Projekte. Der direkte Austausch ermöglicht Besuchenden wie Kunstschaffenden Formen der Auseinandersetzung, die sich in institutionellen Kontexten nur selten realisieren lassen. Im Verlauf der letzten Jahre hat sich das Tätigkeitsspektrum der G8 stark erweitert. Zu den bereits etablierten Ausstellungen im Bereich der zeitgenössischen bildenden Kunst sind immer mehr Veranstaltungsformate hinzugekommen, die auf den ersten Blick anderen kulturellen Feldern zugeordnet sind.
Und das bringt uns eigentlich auch schon zu dem Jahresthema, was wir haben. In der Halle der G8 gibt es immer eine große Gruppenausstellung, einen kleinen Werkraum, wo die Künstlerinnen der Ateliers dort ausstellen können mit noch jemandem von außen. Und dieses Jahr hatten wir das Thema
We are all in this together.
Also wir sitzen alle im selben Boot. Ja, woher kommt das eigentlich, das Thema?
Das kam relativ spontan aus meinem Kopf heraus. Und zwar hatte ich mir überlegt, welcher Satz, den ich irgendwie mal schon mal gehört hatte, könnte dieses Gemeinschaftliche gut beschreiben. Und es kam mir tatsächlich eine alte Filmreihe in den Sinn, und zwar High School Musical. Dort gab es nämlich eine Abschlusspräsentation innerhalb des Filmes, wo alle SchülerInnen des Colleges sich auf einem Basketballfeld getroffen haben, um dort zusammen den Abschluss des Filmes zu zelebrieren. Und der Titel dieser Aufführung innerhalb des Filmes hieß eben We are all in this together.
Und wir haben gerade für den Bereich kulturelle Bildung, für unsere Projekte, ist das natürlich eine Spitzenvorlage, um da was zusammen zu machen. Und wir haben dann zwei Projekte beantragt. Das erste Projekt, vorwärts immer, rückwärts auch. Also ich kann das nochmal versuchen, in diesem Slang zu machen, von der Person, von der es kommt. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. So hieß es eigentlich vorher. Und wir sagen eben vorwärts immer, rückwärts auch. Deine Geschichte,
dein Leben.
Dein Leben. Das ist das Projekt, was von der... Also diese Maßnahme wurde mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes, also vom Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft, Kunst und Tourismus und von der Landeshauptstadt Dresden, vom Amt für Denkmalschutz und Kultur. Und dort insbesondere hat uns unterstützt und geholfen die Frau Vollenweider.
Genau.
Und die G8 wird auch institutionell von der Stadt Dresden, vom Amt für Kultur und Denkmalschutz gefördert. Ja, das erste Projekt haben wir uns gedacht, wir wollen ein intergenerationales, also mehrere Generationen in dem Projekt haben, weil das Projekt läuft unter der Begrifflichkeit Teilhabe ein Leben lang mit kulturellen Bildungsangeboten, also als transgeneratives Vorhaben von regionaler Bedeutung. Unsere Idee war, dass wir Schüler und Schülerinnen, Kinder und Jugendliche und ältere Menschen, Seniorinnen ansprechen und daraus zusammen ein Projekt machen. Und wir hatten schon vorher Kontakt zu dem Comic-Künstler Jeff Hammer aus Bremen und der Silke Tobeler, die ich auch selber kenne. Sie ist Autorin aus Hamburg. Und das wollten wir zusammen mit den Eltern und den jüngeren Menschen umsetzen.
Und wichtig zu nennen sind auf jeden Fall unsere Kooperationspartner, mit denen alles auch nicht sonst möglich gewesen wäre. Wichtig ist hier zu nennen die Bibliothek in Pieschen auf der Bürgerstraße. Dort war Frau Zimmermann unsere Ansprechpartnerin. Dann die Dresdner Nachbarschaft 60+. Das ist ein Projekt der Kulturleben Dresden UG mit dem Standort in der Oschatzer Straße in Pieschen. Da war Mandy Feldmann unsere Ansprechpartnerin. Außerdem befindet sich neben der G8 noch ein Schulkomplex. Dort haben wir dann mit der 145. Oberschule zusammengearbeitet. Es war ganz grandios, dass wir dort die Kunstlehrerin Frau Patricia Hegenbart als Kontakt herstellen konnten, denn sie war super engagiert und hat die Gruppe der Jugendlichen zu uns holen können. Und außerdem hat dann eben auch die Dresdner Seniorenakademie im Rahmen des Kurses von Joachim Merbitz teilgenommen.
Genau, und das hört sich jetzt alles so nett an, Kooperationspartner, die auch die Teilnehmenden schon bringen, aber so ist es leider in der Realität nicht. Es war aufgrund von Finanzierung auch relativ kurzfristig, dass wir das Projekt dann eben doch angegangen sind. Und eigentlich ging es so los, dass wir Gott sei Dank die Patricia, also die Lehrerin aus der Schule hinter uns getroffen haben und die unheimlich engagiert war und gesagt hat, ich bringe euch die Schülerinnen. Und hat dann auch gezielt Schülerinnen ausgesucht, die auch wirklich Bock hatten und die wollten. Und wir mussten dann nur noch die älteren Teilnehmerinnen akquirieren. Und dann sind wir dann beide wie mit so einem Bauchladen, wie Handlungsreisende, durch Pieschen gelaufen mit unseren Flyern und Postern in der Hand und sind in jede Weinhandlung, Strickwarenladen, Café, alle möglichen Vereine, die es dort in der Ecke gibt, vorbeigegangen. Und so im Nachhinein fand ich das auch wirklich gelungen, weil das war ja Teil des Projektes, dass wir auch als Institution dort so ein Netzwerk aufbauen in Pieschen selber und auch was über die Leute, die dort noch agieren und arbeiten, erfahren. Und das ist eigentlich auf unserem Fußmarsch gelungen.
Das würde ich auch so unterstreichen. Es war wirklich schön, auch die Offenheit der Leute und der Institutionen mitzubekommen, dass sie sich gefreut haben, dass so ein Projekt stattfinden kann und dass man jetzt irgendwie auch ein Gesicht zur G8 dazu bekommen hat. Und das ist jetzt für die Nachhaltigkeit im Sinne von für die Zukunft, haben die Leute uns jetzt auf dem Schirm und wir sie genauso, dass wir da vielleicht da eben nochmal andere Kooperationen stattfinden können.
Und für die zweite Woche, da gab es am Anfang noch nicht so viele Anmeldungen. Und dann haben wir in der ersten Woche dann schon gedacht, ja, das muss man nächste Woche absagen. Aber irgendwie hatten wir auch mit Pflegeheimen in Pieschen und drumherum Kontakt. Also der zweite Kurs heißt ja We All in This Together. Wir sitzen alle im selben Boot, gemeinsam schreiben, gemeinsam wachsen. Da ist übrigens der Förderer die Stiftung Erlebnis Kunst. Und die Kooperationspartner fast dieselben
genau.
Wie im ersten Projekt, die Bibo, die
nur, dass dann hier eben auch nochmal das Coloradio mit dabei ist. Und danke, dass wir euch als Kooperationspartner mitnehmen durften ins Boot.
Genau, und auf unserer Telefonreise und auf unserer Fußreise sind wir dann wirklich an ein Pflegeheim in Pieschen geraten, die gesagt haben, wir haben überhaupt keine Ahnung, wir haben sowas noch nie gemacht. Aber wir haben totalen Bock. In den weiteren Telefonaten war dann irgendwie klar, wahrscheinlich kann keiner von den Teilnehmenden mehr motorisch schreiben oder geschweige denn zeichnen. Also war ja auch der Jeff Hammer, der Comic-Künstler dabei.
Oder auch überhaupt zu uns in die G8 kommen. Das wäre dann
genau.
Auch problematisch geworden.
Genau, und wir hatten das ja so geplant, dass das bei uns in der G8 stattfindet. Also schwuppsiwupps haben wir es umgeplant. Und haben dann den Vormittag noch bei uns in der G8 stattfinden lassen mit Seniorinnen und sind dann, oder älteren Erwachsenen, und sind dann am Nachmittag jeden Tag ins Pflegeheim gegangen.
Und da muss man nochmal betonen und auch ein großes Danke an die beiden KursleiterInnen aussprechen. Aufgrund dieser ja doch sehr kurzfristigen Umänderungen war es natürlich so, dass Silke Tobeler und Jeff Hammer auch selbst schauen mussten, okay, Wie können wir die Inhalte des Workshops strukturieren? Welchen Aufbau von Tag 1 bis 6 oder Tag 1 bis 5 kann man in Woche 1 und 2 durchziehen? Und da war auf jeden Fall eine große Anpassungsfähigkeit der beiden verlangt ein bisschen. Aber die haben das auf jeden Fall super toll gemacht und waren uns auch nicht böse.
Weil die beiden sind totale Profis. Silke eben aus Hamburg, die ist hat ihre Kindheit und Jugend in Singapur verbracht, hat dann ein Studium für Sozialpädagogik absolviert und nach Mitgründung und Aufbau eines Jugendhilfezentrums, Hilfeträgers in Hamburg, hat sie Prosaschreiben studiert und für den Masterstudiengang Digitale Serienentwicklung in Berlin absolviert. Und 2018 hat Silke den Bonner Literaturpreis bekommen und ist jetzt in ganz vielen Projekten unterwegs, auch in Hamburg beim Jugendbuchpreis, Buxte, Huder Bulle und viele andere mehr. Und hat auch eine tolle Website, einen Blog. Und dann ist da noch der Jeff aus Bremen, der Comic-Künstler. Und der arbeitet auch, was ihm da super war, sich auch auf diese alten Menschen und auf die Jungen und gemeinsam, da können wir ja gleich noch von berichten. Also er arbeitet zusammen mit Menschen jeden Alters ab 4 Jahren und seine Projekte sind eben oft auch auf spezielle Themen orientiert, die auch einen pädagogischen Anspruch haben. Und er zeichnet natürlich selber, hat viele Comic-Projekte gemacht, wo er auch beauftragt war, dort ein Thema als Comic zu zeichnen.
Zum Beispiel auch für Amnesty International, also für große renommierte Institutionen.
Genau, also das war immer alles sehr ad hoc. Also manchmal haben wir erst am Morgen erfahren, was wir an dem Tag machen, weil auch die älteren Teilnehmerinnen dann auch nicht jeden Tag erschienen sind. Die Jugendlichen waren da sehr vorbildlich. Die sind ab 13 Uhr, haben sie sogar frei bekommen. Das hat die Patricia auch für uns gemanagt. Und die ersten Tage sahen wirklich so aus, das haben wir auch nicht am Anfang gedacht, dass die Älteren und die Jugendlichen gemeinsam einen Comic gezeichnet haben. Und das war wirklich auch Jeffs Verdienst. Silke kam ja dann später auch dazu und hat das auch nochmal mit dem Schreiben, also mit Schreibimpulsen gemacht, sodass wirklich tolle Comics immer im Tandem zwischen Jugendlichen und Erwachsenen entstanden sind. Also ich kann nur von einem Comic von mir erzählen. Ich habe das mit dem Theo zusammen gemacht und dann sagt der Jeff, naja, jetzt fragt euch mal, so wie es geht, macht einen kleinen Spaziergang und dann zeichnet das auf. Ja, was sage ich denn jetzt? Ja, und Theo, was hast du so gerade? Was machst du so? Naja, und dann ging es irgendwie um Fußball, weil wir auch eine Ausstellung haben von dem Künstler Michael Merke im Werkraum mit seinem Sohn zusammen, Tore und Amore. Und dann sage ich ja, für wen interessierst du dich denn gerade? Naja, für Frankfurt. Ich bin gerade Fan von Frankfurt. Ich sag, warum jetzt gerade von Frankfurt und nicht Dynamo Dresden? Naja, Frankfurt, die haben ja auch was mit meinem Namen zu tun. Ja, wieso mit deinem Namen? Ja, Theodor Adorno. Kommt doch Frankfurter Schule. Also da habe ich erst mal gedacht, okay, 10-jähriger Junge. Und das haben wir dann so ein bisschen ganz einfach. Und der Theo hat lieber gezeichnet. Ich habe dann so die Schriftblasen ran. Und dann war aus diesem kleinen Gespräch so unser Comic fertig. Und so haben die anderen das im Grunde genommen auch gemacht. Und das war wirklich, also für mich war es berührend, weil wir haben auch eine Teilnehmer vorher schon kennengelernt. Und ich dachte, oh je, wie soll das funktionieren? Weil manche sind sehr schüchtern, andere sind distanziert, also auch Erwachsene wie Jugendliche. Und auf einmal ging das irgendwie total auf. Also jeder hat da seinen Punkt gefunden und es sind von allen wirklich Comics entstanden. Manchmal sogar so, dass von den Jugendlichen, die wieder den Älteren gesagt haben, nee, so kannst du das nicht machen. Das musst du so und so machen, weil die viel fitter waren. Mit Mangas zum Beispiel, ne? Manga zeichnen.
Absolut. Und auch am letzten Tag der ersten Workshop-Woche war es ganz wunderbar zu beobachten. Bei einem Tandem-Paar von einer älteren Dame und einer Schülerin, dass sie sich nochmal gegenseitig beieinander bedankt haben, wie bereichernd dieser Tandem-Austausch war. Und ich glaube, da wurden auch Kontakte ausgetauscht, dass man nochmal jetzt in Zukunft miteinander kommunizieren kann, weil sich die Geschichten doch sehr ähnlich waren, obwohl die Altersspanne zwischen den beiden sehr groß ist.
Ja, ja. Ich meine, gut, du redest ja gerade auch über Mechthild, ne? Mechthild war, glaube ich, mal Kindergärtnerin. Da konntest du dran anknüpfen. Ja, und dann waren wir gleich am ersten Tag, waren wir auch in der Bibliothek in Pieschen. Wir hatten uns vorher mit der Frau Zimmermann abgesprochen und die sagten, okay, wir bereiten ein paar Sachen vor, holen ein paar Bücher. Dann haben wir auch einiges über die Bibliothek erfahren, zum Beispiel.
Genau, also es war eine wunderbare Präsentation, jetzt auch nochmal um die Namen zu nennen, von Annette Carell. Die Präsentation wurde zusammengetragen von ihr und vorgetragen wurde das Ganze von Virginia Kluge. Auch nochmal danke an die beiden. Es war wirklich unfassbar informativ.
Das war eine tolle Einleitung für uns. Also, aber auch vorher, was wir so über die Bibliothek erfahren haben, dass die zum Beispiel auch das ganze Wochenende über aufhaben. Da ist keiner da, sondern man kann mit seinem Bibliotheksausweis jederzeit rein. Und dann haben wir gefragt, ja, und habt ihr da nicht innerhalb kürzester Zeit, dass da was gestohlen wird und so? Nein, überhaupt nicht. Also nicht mehr als sonst. Und das fand ich auch nochmal, ist ein tolles Projekt. Ich glaube, es gibt 3 Bibliotheken in Dresden, die das gerade machen. Ja, und dann haben die dort wirklich zur Entstehung des Comics und Manga so die grundlegenden Sachen. Also dass das eben schon vorher, also dass es auch gerade das Comic eine Überschneidung von Literatur und Kunst ist, also bildender Kunst. Und dass das eben schon in der Antike entstanden ist, 1200 vor Christus, mit Malereien in Bildfolgen im alten Ägypten, bei den Römern, bei den Japanern, in Amerika und Europa ab ca. 1000 nach Christus, auch in Kirchenbildern, die mit Spruchbänder erklärt werden. Und ich weiß nicht, vielleicht erkennen auch einige Yellow Kid von Richard Felton Outcourt von 1896. Und bei uns sind dann wahrscheinlich mehr bekannt Wilhelm Busch. Das war dann auch das, was wir ins Pflegeheim mitgenommen haben. Da kannte natürlich jeder. Mickey Maus, Prinz Eisenherz, Tim und Struppi, Vater und Sohn von Erich Oser von 1903. Das ist eigentlich auch, also mir war es bekannt.
Mir tatsächlich nicht, nein.
Dir nicht. Fix und Foxy, das kennst du, ist auch von 1953.
Das kenne ich auf jeden Fall, ja.
Genau. Und dann eben auch über den bekanntesten Comic der DDR, das Mosaik, also dieses Heft, das ist ja von 1955. Und das war wirklich nochmal so in 10 Minuten so ein Durchlauf durch die Comic-Geschichte. Und ich glaube, es war sogar für den Jeff, waren ein paar Sachen, die ihm
auch noch neu waren.
Ja. Genau, bis hin zur, da fragte sie uns ja vorher noch, naja, soll ich jetzt auch noch was zu Mangas sagen? Und natürlich die Jugendlichen alle, ja, das war ja so deren Punkt, warum die eigentlich gekommen sind und wo die auch echt professionell sind. Genau, und eben die Entwicklung des Comics ist also ein spannender Prozess, der sich ständig weiterentwickelt und an die Bedürfnisse und Interessen der Leser anpasst. Das war der letzte Satz der Vorstellung in der Bibliothek. Also das war großartig.
Danke nochmal, dass uns die Informationen da auch zur Verfügung gestellt worden sind von der Bibliothek in Pieschen.
Genau, und dann ist ja haben wir diese Woche mit den Kindern und Jugendlichen und älteren Erwachsenen halt jeden Tag ein bisschen anders. Zwischendrin war eben noch vom Joachim Merbitz, die Kursteilnehmer von der Seniorenakademie. Und da sind eben eine tolle Entwicklung auch der Leute, die ja zum Teil manchmal dann 14 Tage da waren, entstanden. Also zum Teil sind nur Texte entstanden von Mechthild, die hat im Grunde genommen auch eine Geschichte aufgeschrieben, hat aber auch einen Comic gezeichnet. Oder von der Conny, die am Anfang gar nicht so wusste, die ist Sängerin und sagte am Anfang, oh nee, also mit dem Zeichnen und so, da war mein Vater immer so gut, das ist für uns irgendwie wie gestorben. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mach doch was übers Singen. Nee, übers Singen, da hat's ja schon mit zu tun. Also sie war da total ambivalent. Und dann ist ich glaube, 12 Zeichnungen sind da, also ein Comic, der in 12 Passagen, wie sie eigentlich zum Singen gekommen ist, ihre gesamte Entwicklung mit ihrer Musiklehrerin, wie sie dann zum Studium gegangen ist. Und das finde ich sehr berührend. Das will sie ihren Eltern schenken. Also eine Abfolge. Und das sieht wirklich toll aus. Also es wird auch eine Broschüre oder ein Buch darüber geben, wo das dann alles nochmal ist. Dann ein Comic oder ich weiß nicht, ob man dazu einen Manga sagt, von der Paula.
Das würde ich auch eher als Manga betiteln.
Ja. Ein großartiges Können im Zeichnen. Also der Jeff hat auch gleich mit der Lehrerin nochmal gesprochen, hat ihr gesagt, da sollte sie sich mal bewerben. Sie ist 13 oder 12, hat aber eigentlich schon einen Gestus wie so eine Mitte 20-Jährige, also schon unheimlich stark entwickelt, dass sie sich einfach bewerben sollte. Und dann hat sie so eine kurzen Geschichte erzählt, wo ihre beste Freundin umgezogen ist. Und das so erster Tag, zweiter Tag und hallo und so. Und dann war eigentlich beiden klar, wir sehen uns nie wieder, aber die haben sich so verabschiedet, als wenn sie sich den nächsten Tag wiedersehen. Und danach gab es wie so einen Bruch und das hat sie auch zeichnerisch super dargestellt. Und dann eben danach, als sie das begriffen hat, die ist ja nicht mehr da und ich werde die nie wiedersehen. Und das dann so auch schon so gekonnt mit den Gesichtern, mit dem Ausdruck und Mimik dieser Person, ne? Also es war wirklich toll. Oder Theo, der ist ein bisschen abstraktere Geschichte, aber das Ende heißt, glaube ich, sonst müsste ich nochmal nachgucken, Kriege zerstören nicht nur Leben, sondern auch Kreativität. Also er hat wie so ein Moment, wo jemand eigentlich zeichnen möchte, kreativ sein möchte, sich künstlerisch und dann kommt der Krieg und dann muss er zur Armee und dann kommt er wieder nach Hause und dann geht's aber wieder weiter und am Ende, es war wie so ein Leben, kommt aus so einer Welt, aus so einer künstlerischen Fantasiewelt und am Schluss steht er eben als Soldat da und sagt, ja, ist mein ganzes, eigentlich meine ganze Fantasie, mein ganzes Leben ist irgendwie zerstört worden durch den Krieg. Oder Abstrakte war ja auch eine Künstlerin, die mitgemacht hat, die eigentlich nur abstrakt gemalt hat. Und auch die haben ganz tolle abstrakte Comics. Und ich wusste vorher gar nicht, dass es das gibt. Na, also, dass man auch jetzt nicht.
Man kann stilistisch auf jeden Fall sehr breit gefächert Comics zeichnen.
Genau. Wir hatten auch, der Jeff hatte auch so eine Bücherliste mitgebracht, wo man sich auch nochmal orientieren konnte. Also Wahnsinn, was es da für eine Vielfalt gibt. Vielleicht können wir auch nochmal ein paar Feedbacks nur anlesen. Also Tiziana hatte so Fragen gestellt. Also was wurde durch die künstlerische Methode des Comiczeichnen in Gang gesetzt? Und welcher Prozess war das künstlerisch oder persönlich? Und was hat der Kurs mit euch gemacht? Die eine, die Juliane, sagt eben, durch die künstlerische Methode des Comiczeichnens wurde ein weniger abstraktes, bildgebendes Verfahren eingeleitet, um innere Welten, Gefühlslandkarten und Erfahrungen sichtbar zu machen, als es mir sonst eigen ist. Und es war eben spannend zu erleben, was aus einer einfachen Idee dann noch alles hervorging. Ich glaube, sie hat auch was Abstraktes, wie es dann irgendwie wie so ein Knall gibt und wie dann so wie so eine Schöpfungsgeschichte.
Und daraus ein Auge entsteht, das irgendwie den Erzählstrang verfolgt.
Genau. Und dann auf die Frage, was hat der Kurs mit euch gemacht? Also hat mir gezeigt, dass ich eine Idee von Anfang bis Ende durchdenken und umsetzen kann. Es war mir eine große Freude, endlich Zeit und Raum zu haben für einen Comic. Conny sagt eben, die Erfahrungen waren sehr vielfältig. Ich habe davon profitiert, weil ich ein ganz anderes Ausdrucksmittel zur Hand bekommen habe, mit dem ich mich eben ausdrücken kann. Ich habe mich ein Stück an meine Lebensgeschichte gewagt und das war ja auch eigentlich das Ziel, dass Leute sich mit ihrer eigenen Lebensgeschichte beschäftigen. Und ich glaube, gerade bei ihr ist das, da ist nochmal ganz viel passiert. Also wir haben das dann auch gemerkt, auch in den Gesprächen danach oder in den Pausen, dass da wirklich was in Gang gesetzt wurde.
Der Austausch innerhalb der Workshops war auf jeden Fall sehr persönlich und man hat auf jeden Fall super viele, ja, intime Geschichten der Teilnehmenden und Teilnehmerinnen irgendwie mitbekommen und das war sehr berührend.
Ja, der letzte Satz von der Conny ist, mir konnten quasi Flügel wachsen. Alexandra, die ist auch Künstlerin, malt mehr abstrakter und konnte sich da auch irgendwie mit den Übungen, hatte sich am Anfang, sagt sie selber, ein bisschen schwer getan, aber ist jetzt auch durch den Impuls von Silke Tobler, hat sich auch ein Buch gekauft von Doris Dö, Leben, Schreiben, Atmen. Das ist mittlerweile in ihrem Besitz, sagt sie. Und sie sagt dann, daraus könnte sich was Künstlerisches entwickeln, also aus dieser gesamten Erfahrung aus dem Projekt. Ja, und Mechthild noch, die sagt, durch die künstlerische Methode wurde eine neue Sicht verbunden mit Spaß am Denken und Probieren freigesetzt. Seine Zugewandtheit, vom Jeff nehme ich mal an, erlaubte mir einen spielerischen Umgang mit einer mir unbekannten Kunstform. Die Entdeckung, dass junge Menschen hinsichtlich des Comiczeichnens eine Form gefunden haben, sich cool auszudrücken, das hat mich für sie eingenommen. Also auch das Ziel war ja auch wirklich, dass diese unterschiedlichen Generationen irgendwie zusammenkommen. Und ich finde auch aus dem Feedback ist das wirklich, also es hat funktioniert, wie man so sagt. Er hat an dem Kurs teilgenommen. Und dazu sagen wir nochmal Hallo zu Joachim Merbitz, dem Künstler, mit seiner Gruppe von Seniorinnen und Senioren, die seit über 20 Jahren im Rahmen der Seniorenakademie malen. Und du, Joachim, bist selber Künstler, Maler, machst Installationen, zeichnest, eigentlich machst du alles, oder?
Ja, ja, ja.
Vielleicht am liebsten also, Malerei?
Ich mache wirklich seit 20 Jahren geistige Gymnastik mit den Senioren, ne? Und es geht immer darum, quasi vorgefasste Dinge aufzulösen, sich auf neue Bilder und Konzepte einzulassen. Und das, habe ich 19 Fans, Frauen, die das mit mir die ganzen Jahre machen.
Ich war ganz am Anfang des Kurses auch schon mal, also vor vielen Jahren, vor fast 20 Jahren dabei. Und da sind ja jetzt noch einige Teilnehmerinnen, die jetzt noch auch bei uns in der G8 mit waren. Und es war wirklich absehbar, wie die Wirkung ist, wenn man sich kontinuierlich mit Kunst auseinandersetzt, weil die Herrschaften, die eben wirklich teilweise weit über 70 sind, waren so flexibel, waren sofort im Thema drin. Und Comic ist ja jetzt auch nicht unbedingt das Genre, mit dem ihr euch befasst, sondern du machst zwar unterschiedlichste Sachen, Malerei, Zeichnen, Aquarell und so weiter oder auch Druck. Wahrscheinlich habt ihr auch schon Druck gemacht. Aber es war wirklich erstaunlich. Die waren innerhalb von 10 Minuten, haben die sich auf den Comic-Künstler im Jeff eingelassen und haben das, was ihnen da vorgegeben wurde, konnten sie sich auch gut einlassen und haben dann nach 2-3 Stunden irgendwie einen Comic gezeichnet. Und du selber bist ja auch dabei geblieben.
Mhm.
Und selber hast du weißt natürlich über die Geschichte des Comics, was wir am Anfang schon mal dargelegt haben. Aber wie ist es dir denn ergangen?
Naja, also sozusagen in der Kunst ist ja immer sozusagen man versucht alles über ein Bild darzustellen und lässt ja sehr viel offen. Man geht davon aus, dass man nie so viel erklärt oder die Leute gar nie einführt quasi ins Thema, sondern die alles übers Bild ablesen sollen, ohne Text. Und das ist natürlich ein großer Unterschied. Ich halte das natürlich für ein Medium, was viel offener ist und der Zugang ist leichter. Ne? Und das hat mich natürlich fasziniert, dass du über die Schrift den Zugang zum Bild gibst und da eigentlich nie die geheimen Zeichen kennen musst, sondern dass das viel flacher ist von der Hierarchie, das Comic. Und das ist eigentlich positiv. Und das habe ich versucht, auch mit den Leuten dann zu machen. Und dann eben aber, dass es sofort, der Chef sofort drauf gegangen ist, zu sagen, irgendeine Geschichte aus deinem Leben, was du jetzt erlebt hast, was du gestern erlebt hast, zu erzählen und das wichtig zu machen. Und das ist natürlich ein Zugang, der läuft eben über Geschichten. Und dass die Geschichte erzählt wird und dann das Bild entsteht.
Und wie ging es dir bei dem Zeichnen oder ich sage jetzt mal beim Comic herstellen? Bist du anders an die Zeichnung rangegangen als sonst? Weil du hattest ja vielleicht im Kopf, dass du dann auch noch Schrift dazu setzt. Oder hast du die Schrift danach dazu gesetzt? Oder kannst du dich da noch erinnern, wie du da vorgegangen bist?
Ich bin sehr reduziert mit der Schrift. Das ist natürlich mit meiner eigenen Zeichnung über Jahrzehnte setze ich ganz wenig Text ein. Ne? Mir ist der Text fast fremd. Ne? Ich eher, dass ich sozusagen wie in einem Film sozusagen mehrere Situationen mit einer Figur darstelle. Aber den Text selber, das fiel mir nicht so leicht. Das hat was mit Denkstrukturen zu tun. Wie setzt man den Text dazu, dass er noch was zusätzlich erzeugt? Und da hat der Chef natürlich gute Hinweise gegeben, also wie man auch teilweise quasi den Text als eine Art Gegenüber, als eine Art Erweiterung sozusagen setzt und nie als eine Beschreibung oder eine Erklärung.
Du hast ja sehr reduziert mit Worten gearbeitet, also es waren ja nicht ganze Sätze, so dass das im Grunde genommen das Wort, was dann so stand, war ja eher lyrisch, poetisch und war eigentlich selber nochmal ein Bild für mich jetzt.
Mhm. Also es ging ja in dem Comic, den ich gemacht habe, um dysfunktionale Kommunikation. Und wenn ich jetzt sage, ich habe all deine Rosen runtergeschnitten, ist das ja sozusagen ein Angriff. Also ich habe aktiv was gemacht, greife den anderen sozusagen in seiner Persönlichkeit an. Von vornherein die Diskussion, ja, was willst du darstellen? Ich sage, eine Kommunikation, die nicht in Ordnung ist. Und dann fängst du an, den Text genauso zu setzen oder provokativ zu setzen zur Zeichnung. Mhm. Also das ist nochmal ein ganz anderes Spiel als nur mit der Zeichnung.
Ja. Und hast du schon Feedback von deinen Kursteilnehmerinnen oder konntest du währenddessen auch was
also
beobachten?
Es gibt
oder
wie immer ein paar Einzelne, denen der schlägt das total ein. Also die haben schon immer noch so eine Sache gesucht, wie zum Beispiel die Conny. Und es gibt andere, die erstmal dieses System überhaupt verstehen müssen und sich da reinarbeiten. Also ganz unterschiedlich ist das sozusagen der Zugang.
Mir kam es so vor, als wenn die damit nochmal auch so soziale Aspekte aus ihrem Leben in einem Bild darstellen. Zum Beispiel die Amerikanerin, die ja hier mit ihrem Mann als Au-pair, sage ich jetzt mal, Art Au-pair lebt oder ja, dass die auch nochmal gezeigt hat oder in so einem Bild ausdrücken oder in so einem Comic ausdrücken konnte, wie hier ihr Lebensalltag als Amerikanerin ist. Mhm. Das hättest du natürlich in der Malerei.
Das hätte ich nie herausgefordert. Ja. Also dieses von sich zu erzählen, dieses über die, also sozusagen noch mehr von sich zu erzählen, das ist eigentlich sozusagen der absolute Vorteil vom Comic. Und deswegen ist er auch bei jungen Leuten so erfolgreich. Ja. Und eine klassische Zeichnung ist sehr reduziert und da musst du alles übers Bild ausmachen und musst sehr viel Vorwissen haben, um überhaupt das lesen oder genießen zu können. Und hier wird sofort, du erzählst eine Geschichte und in dem Moment kommt das künstlerische die Zeichnung als Gegenüber dazu.
Und es ist ja nochmal so ein sozialer Aspekt für mich drin, weil dadurch habe ich natürlich viel mehr von ihr erfahren, als wenn ich jetzt, ich will das nicht abwerten, aber als wenn ich jetzt so ein Landschaftsbild, das ist ein ganz anderes Thema. Und so konnte ich nochmal dieses Verbinde, was ja auch an dem Projekt passieren sollte, nochmal aus ihrem Alltag was erzählen. Also im Grunde genommen war es auch eine Kommunikation dann mit den anderen, mit dem Rezipienten.
Ja, genau.
Und das...
Also aber das ist natürlich auch das Inhaltliche in dem Konzept, ne? Dass ich sowas erzähle irgendwas, also Jeff sagt, erzähl etwas, was dir jetzt widerfahren ist, was jetzt mit dir zu tun hat. Das ist natürlich eine ganz andere Ansage, als wenn ich jetzt als Künstler sage, stell jetzt mal die oder jene Landschaft dar. Also der Inhalt ist anders, der ist gegeben und damit geht jeder in sich rein und bringt eine Geschichte raus. Mhm. Und das ist natürlich, hat gut funktioniert, finde ich.
Ist vielleicht nicht so verschlüsselt, also ich kann auch in deinen Landschaften, kann ich die soziale Atmosphäre ablesen.
Ja, klar.
Also so ist es nicht, ne? Aber ist natürlich in dem Comic ist es irgendwie nochmal vielleicht offensichtlicher.
Ja.
Ja.
Na gut.
Okay. Na, danke, Joachim. Danke auch, dass du da so schnell mit deiner Gruppe eingesprungen bist und
Also
schön.
Die Suche, also ich bin, wie gesagt, geistige Gymnastik für Rentner und es geht auch immer darum, dass sie auch was Neues erfahren und ich nehme es dankbar an und die Leute sagen, okay, und dadurch, dass sie mir schon vertrauen in Bezug auf, dass ich immer irgendwelche Ideen oder neue Zusammenhänge herstelle, sind die da auch offen dafür. Also die erwarten nie immer, dass das Gleiche stattfindet. Sie gehen davon aus, dass der Künstler irgendwie ein bisschen anders tickt und
andere Sachen. Und die nehmen das Neue als positive Herausforderung wahr.
Genau, als positive Herausforderung wahr. Ja, genau.
Okay.
Gut.
Dankeschön. Danke. Am Ende der ersten Woche haben wir noch eine Ausstellung gemacht bei einem unserer Kooperationspartner, Nachbarschaft.
Dresdner Nachbarschaft 60+ in der Oschatzer Straße. Dort konnten dann Ende der ersten Workshop-Woche die Jugendlichen zusammen eine kleine Ausstellung aufbauen, die dann noch ergänzt wurde mit Arbeiten aus der zweiten Woche, die von der Stiftung Erlebnis Kunst gefördert wird und wurde. Und in dieser kleinen Ausstellung der Nachbarschaft 60+ gab es einen Bereich in der Fensterladenfläche, sodass dann auch für außenstehende PassantInnen es möglich war, einen Einblick in unser Projekt und die Arbeiten zu bekommen. Und in den Räumlichkeiten selbst durften wir eine ganze Wand bebildern. Das war auch schön, denn bei der Dresdner Nachbarschaft 60+ gibt es sowas wie zum Beispiel einen Nachbarschaftsbrunch, der immer Dienstag stattfindet. Und da konnten wir auch beobachten, als wir dort mal kurz vorbeigeschaut haben, dass alle Leute, die dort gerade am Essen und Trinken waren, sich dann aber auch zeitgleich über die Werke an der Wand ausgetauscht haben und in ihren Pausen dann sich die Dinge durchgelesen haben und ja, da eben ein Austausch stattgefunden hat zu diesem Projekt.
Und ich fand das auch den Aufbau fand ich ganz witzig, weil wir hatten dann nicht die richtigen Rahmen, mussten dann irgendwie noch einen Akkubohrer holen und alle haben mitgemacht, also die Jugendlichen wie auch im Wir und die Kursleiter und das war eigentlich dieses gemeinsame Aufbauen, fand ich auch.
Zusammenschweißend, würde ich sagen.
Genau, ja. Genau. Also wir mussten da ein paar Sachen.
Bisschen improvisieren, aber hat geklappt am Ende.
Und diese Ausstellung wird auch nochmal in der Schule gezeigt. Richtig. Also wir übergeben die dann erstmal, nachdem wir sie eingescannt haben für unser Buch, der Schule. Und dann wollen wir schauen, ob wir vielleicht noch Ende des Jahres oder dann im nächsten Jahr auch in der G8 in unserem Werkraum diese Ausstellung nochmal zeigen. Ja, und die zweite Woche hatten wir schon ein bisschen was erzählt, aber nachmittags ging es dann eben in das Pflegeheim für alle neu, für Jeff Hammer, dem Kursleiter, für uns, für das Pflegeheim, für die Teilnehmenden. Aber auch da sind wir wirklich Türen eingerannt und wir sind dann dort angekommen, wussten jetzt noch nicht, was kommt auf uns zu. Jeff hatte sein ganzes Equipment da eingepackt, so wo man dann zeichnen kann. Dann hat er so ein paar wie so große
Unterlegscheiben.
Unterlegscheiben und wo man dann, naja, und dann haben wir uns alle an einen Tisch gesetzt. Und dann kam einer nach dem anderen der Senioren rein. Alle hatten Rollator. Ich hatte dann schon überlegt, Mensch, eigentlich bräuchten wir hier wie so eine Garage. Und woher wissen die denn noch, wer wem gehört oder so? Aber das haben die schon unter sich geklärt. Naja, und die saßen dann, wie es manchmal in der Generation ist, dann da und haben uns erwartungsvoll angeschaut. Zum Schluss kam, glaube ich, noch der Helmut. Auch das war für uns eine Herausforderung, weil er kam ins Zimmer und hat sofort gesagt, ich möchte nicht, und dann kamen ihm schon die Tränen, ich möchte nicht über meine Kindheit erzählen. Weil das waren alles Menschen um die 90, über 90. Und die haben natürlich viel erlebt. Und da war es für mich auch klar, oh, wir sind ja alle nicht ausgebildet für sowas. Ne? Machen wir da jetzt irgendwas auf? Ein Trauma, was die erlebt haben? Und naja, und dann haben wir so nach und nach uns erstmal vorgestellt, haben gesagt, was wir machen. Dann wurde uns relativ schnell klar, da ist nichts mehr mit Zeichnen und selber Texte schreiben. Und der Jeff hatte aber eine Übung in seinem Kurs gemacht, wo man sich irgendwie an Orte anbindet. Und dann haben wir gesagt, na ja, was gefällt euch denn so in Dresden? Und dann sind wir relativ schnell dazu gekommen, dass wir in diese Jugendzeit reingehen, also nach dem Krieg. Wo die jungen Leute waren, die sind genauso tanzen gegangen wie heute. Und dann haben wir im Grunde genommen so diese Orte, sind wir geistig abgegangen, diese Ballhäuser und Tanzsäle. Und ich hatte dann noch so ein altes Buch. Und das Witzige war, dass der Helmut, der war sehr gekonnt, auch in seinem, wie er das so erzählt hat. Da machte er, also sonst sprachen die meisten tiefstes Sächsisch. Und dann sagte er, naja, und dann war im Hochdeutsch, dann war dort die, weiß ich nicht, Bahnlinie 7, ich weiß es nicht mehr, oder 11, die hielt dann vor dem Linnengarten und dann war die Ansprache, die nächste Haltestelle Linnengarten, 3 Säle, 3 Kapellen, 3 Möglichkeiten. Und dann sind wir an dem Tag nach Hause gegangen, hatten uns noch überlegt, nächsten Tag werden wir uns einteilen, dass jeder so 2 Leute nimmt in Gruppen. Und ich hatte dann abends, ich wusste, ich habe ein Buch über Tanzsäle und Ballhäuser. Und genau bei diesem Lindengarten war genau diese Ansprache, die der Helmut uns wortwörtlich gegeben hatte. Und so zog sich das eigentlich durch, ne? Dass das wirklich, also die konnten sich haargenau an irgendwelche Sachen erinnern.
Es war auch nochmal für mich schön, als Nicht-Dresdnerin bei den Erzählungen und den Geschichten mit dabei zu sein, da ich so nochmal etwas Neues über Dresden erfahren konnte, in dem Vergleich, wie ich es jetzt kennengelernt habe, seit meinem Zuziehen 2019 und wie es dann früher gewesen ist. Also ich habe auch auf jeden Fall mit gespitzten Ohren zugehört.
Ja, und dann zum Abschluss des Kurses quasi haben wir dann noch ein gemeinsames Kaffeetrinken gemacht, haben Eierschecke gekauft und das Pflegeheim hatte Kaffee bereitgestellt und haben uns im Raum getroffen und saßen am runden Tisch. Die unterschiedlichen Generationen, also ich sag mal die Enkelgeneration von Tiziana, die andere Generation von mir und dann die Großelterngeneration oder sogar Urgroßelterngeneration der Leute dort. Und wir hatten, also Jeff hatte schon einen Comic gezeichnet für den Günther, der ist 92 Jahre alt. Und Tiziana, wir hatten dann Mitschriften und haben für jeden einen kleinen Text vorbereitet. Und das war wirklich, es war so unheimlich berührend. Also viele hatten Tränen in den Augen, die vorher auch manchmal ganz schön schnippisch und auch manchmal dominant waren und so weiter. Also einen Tag zum Beispiel hatten wir gesagt, wir wollen jetzt nur den Jochi nehmen, weil der wollte nicht so mit anderen zusammen. Und da waren die Damen nicht so von begeistert. Und die Angestellte dort sagte, da muss ich denen das aber beibringen. Da habe ich ein bisschen Angst, so ungefähr. Aber die waren alle, die waren so zuckersüß dann. Und die eine, die Inge, sagte dann auch, aber so, wir wollen jetzt auch mal zur G8 kommen. Dann lasst euch mal so ungefähr was einfallen, wie wir mal zu euch kommen können. Das werden wir auch machen. Wir haben schon im Pflegeheim angefragt, dass es ein größeres Auto gibt. Und dann werden wir bei uns nochmal so einen Kaffee trinken wiederholen. Und diese Geschichten, also es nimmt ja gar kein Ende. Ich würde jetzt am liebsten auch die Texte vorlesen oder Teile. Ich habe mir was angestrichen, aber das ist natürlich unheimlich lang. Und Ihr könnt es, wenn das Buch fertig ist, dann könnt ihr es auch bei uns im G8 Verlag. Wir haben nämlich auch einen Verlag gegründet vor 3 Jahren. Dort reingucken oder das erwerben oder wie auch immer. Vielleicht können wir es auch kostenlos zur Verfügung stellen. Und dann kann man sich nochmal über diese Leute und wie die Geschichten der Leute nachlesen. Wir waren letzte Woche dann nochmal im Pflegeheim und wollten mit Helmut ein Interview machen. Helmut hatte uns schon bei der Eierschecke gesagt, eigentlich isst er ja am liebsten Hackepeterbrötchen oder Mettbrötchen. Und dann haben wir die natürlich auch vorbereitet und mitgebracht. Und aber Helmut war leider krank oder war im Krankenhaus. Und aber wir haben wirklich durch Zufall, kam dann Günther runter und Jochi und Joachim. Und wir haben dann mit allen nochmal gesprochen und konnten auch mit Günther nochmal ein Interview machen. Und das war auch nochmal sehr berührend, weil es war auch, jeden Tag ging es ja den Leuten anders, ne? Also an einem Tag waren die total gut drauf und haben da im Detail Geschichten erzählt, minutiös, wunderbare Liebesgeschichten, traurige Geschichten, wie sie ihre Partnerinnen kennengelernt haben. Und einen anderen Tag irgendwie, da war dann
war ihnen einfach raus. Nicht zu reden zumute.
Genau, genau. Und an dem Tag jetzt, wo wir da waren, war es auch nochmal so, der Günther war halt super drauf. Also wir werden dann, denke ich, auch noch ein paar Originaltöne von ihm hören. Und vielleicht noch so als kleine Geschichte, wie die auch manchmal drauf sind. Wir hatten dann, saßen da eben mit unseren Hackepeterbrötchen.
Bei 30 Grad draußen.
Genau. Und Joachim, der war früher mal, der war Offizier, der war Journalist. Und über den gibt's auch schon in der Sächsischen Zeitung einen Beitrag, wie er seine Frau kennengelernt hat. Also zuckersüße Geschichten. Und der saß dann da, sagte, guck doch mal da, ist ein Aquarium, könnt ihr den Fischen geben, die Mettbrötchen. Und das fand ich auch immer mit so einem trockenen Humor, so einem Witz. Ja, und jetzt stehen wir hier und berichten über das Projekt und irgendwie ist alles schon vorbei.
Ja, aber irgendwie auch nicht, weil wir stehen ja noch hier und freuen uns sehr, wenn dann die Radiosendung bei Coloradio ausgestrahlt wird. Und wenn wir ja den Menschen einen Einblick geben konnten in unser Projekt und was Geschichten und Comics mit unterschiedlichen Generationen machen können.
Ich habe auch noch eine Frage. Was waren denn so die Stolpersteine, die euch im Weg lagen oder in den Weg gerollt sind während der Umsetzung des Projektes von der Startphase bis zum Schluss?
Also das war wirklich diese Vernetzung und wo bekommen wir die Teilnehmer her? Also ich habe, oder Teilnehmenden her, es gibt eine breite Comic-Szene, aber dafür war es auch ein Stück zu kurzfristig, da neue Netzwerke aufzubauen. Bei dem älteren Publikum ist Comic ja nicht so in, sage ich jetzt mal, oder neu. Und das Schreiben, ja, gut, ja, aber ich glaube, da hatten wir einfach auch noch nicht genügend Netzwerke, die genau dazu passen. Aber ich glaube, die haben wir jetzt.
Und man muss auch schauen, wie man das Ganze bewirbt. Also auf digitalem Weg und analogen Weg ist es wichtig dann, wenn man die eher ältere Generation anspricht, dass man da auch nochmal wirklich die Flyer druckt, Plakate hinhängt und zu den Leuten persönlich hingeht und es denen am besten in die Hände drückt, damit sie darauf aufmerksam werden, auf solche Projekte.
Und dann glaube ich wirklich die Flexibilität. Ich kenne es aus dem Kindergarten, also weil ich selber zwei Kindergärten gegründet habe und da Projekte zu machen, da kommen auch meist die Kursleiter und haben was ganz Festes vorgenommen und dann zerschießen die kleinen Kinder denen das und dann wird trotzdem was Großartiges draus. Und das war glaube ich bei uns auch so ein bisschen, ne? Also dass wir jeden Tag neu uns irgendwie ein bisschen orientieren mussten und dass dieses Programm, was wir uns vorgenommen hatten und auch die Kursleiter und so weiter, das wurde ein Stück zerschossen und dann musste man flexibel darauf reagieren.
Also es lässt sich für solche Projekte einfach jetzt kein Skript aufsetzen für jeden Tag, weil man da immer schauen muss individuell, wie sind die Leute drauf, wie ist gerade die Motivation, wie ist der Redebedarf und ja, man muss sich sehr individuell drauf einstellen.
Also ich glaube, dass Erinnerungsarbeit gelingt, wenn man im Vorfeld gelungene Beziehungsarbeit geleistet hat.
Genau. Das geht nur über Beziehungsarbeit. Und deswegen glaube ich, auch diese kulturellen Bildungsprojekte, es gibt ja jetzt in der Stadt Dresden oder Sachsen dieses LENA, lebenslanges Lernen. Und die haben das, glaube ich, auch schon, die wollen, dass das wirklich an einem Ort, dass das nur durch wirklich Beziehung funktioniert, dass so Bildungsorte entstehen, wo die Leute auch hinkommen. Und die kommen nur wohin, was sie kennen, wo schon irgendwie was gelaufen, wo Beziehungen. Ich meine, kennen wir aus der Schule. Wie lernen die Kinder am besten? In dem Sinne Beziehung zu dem Lehrkörper oder zu den Lehrerinnen aufbauen. Und das ist da in der Arbeit eigentlich genauso, ne?
Was waren die Augenblicke, die euch am meisten bewegt haben? Du hast es mit dem Brötchen und dem Aquarium, mit dem Hackbrötchen im Aquarium schon erzählt. Aber was waren so Augenblicke, wo ihr gemerkt habt, oh, das geht mir jetzt wirklich ans Herz, das beschäftigt mich noch sehr lange?
Also für mich war das tatsächlich die Situation, als wir ins Pflegeheim gekommen sind und das war dann eben der erste Tag, an dem Helmut auch reingekommen ist und dann die Tränen in den Augen hatte und sagte, dass er dann über diesen einen Teil seines Lebens nicht gerne sprechen möchte, eigentlich gar nicht. Und da war ich erstmal ein bisschen überfordert, muss ich sagen, aber man hat dann trotzdem im Laufe der nächsten Tage ja trotzdem einen sehr schönen Zugang zu ihm bekommen, eben durch andere Geschichten und Orte, über die dann gesprochen wurde, so dass man dann doch irgendwie eine Bindung aufbauen konnte innerhalb des Workshops.
Und dann im Positiven, dass eben genau derselbe Helmut mit Gisela und mit anderen sich dann, ja, das stimmt, da waren wir auch noch, boah, und da war's super. Und der Rudi hier in Pieschen, das haben der blutige Rudi genannt, weil da gab's immer Schlägereien. Und es gab andere Tanzsäle, wo es eben weniger Schlägereien waren. Und dann haben auch die untereinander, also wir sind dann schon aufgebrochen und dann saßen die noch, da gibt's auch schöne Fotos, wo die sich so einander zuwenden und dann, ach ja, weißt du noch, da und da, da war das. Ah ja, da haben sie es geflutet, weil da haben sie sich auch geschlagen und seitdem war Donats neue Welt, glaube ich, in Tolkewitz draußen und da war auch der eine, der Joachim, noch dabei, eben auf der Seite der Polizisten und ist da mit der grünen Minna und dann sind die, da gab es das eine Wort, das andere und dann haben die sich und Gisela, die am Anfang so gar nicht so ruhig war und so weiter, die ist ja dann total aufgeblüht und hat uns da, ja, dann sind wir dorthin nach Volkersdorf und dann dahin gefahren und dann zum Schluss ist sie noch irgendwie mit dem Fahrrad in Sandhaufen und sind sie hingeflogen und was weiß ich, also so dieses, dass dann wirklich so diese jugendliche Energie, die kam da dann so zutage, das war schön, ne?
Und der Rudi ist das, was heute das Theaterhaus,
genau,
Rudi ist,
genau,
ne?
Das hieß auch früher schon Rudi und das nannten die der blutige Rudi, weil die sich dort immer geschlagen haben.
Das, was ihr euch am Anfang des Projektes zum Ziel gesetzt habt, geht das auseinander zu dem, was jetzt gegen Ende des Projektes bei rauskommt oder ist das deckungsgleich?
Also ich würde sagen, das ist deckungsgleich. Wir haben natürlich ich könnte es jetzt vorlesen, aber mache ich nicht, in wundervollster Antragsprosa geschrieben, was die Ziele sind, was die Methoden sind und so weiter. Und das liest sich natürlich nicht so schön, wenn man das jetzt erzählt, aber im Grunde genommen ist es dasselbe, nur als sehr akademisch ausgedrückt. Die Leute haben sich vernetzt, wir haben Geschichten gehört, es gab ein soziales Miteinander und es gab, ja, wie gesagt, so eine Selbstwirksamkeit oder so eine Identifikation auch mit der eigenen Geschichte und dieses Rückerinnern auch viel im Positiven und auch der Jugendlichen, ne? Das war ja nochmal so eine Frage, aber die haben da auch ganz toll Momente gefunden.
Würde ich auch sagen, also es war eine gute Mische aus Inhalten irgendwie, die da zutage kamen in dem Austausch untereinander und unser Ziel, die unterschiedlichen Altersklassen zusammenzubringen, hat auf jeden Fall funktioniert. Deswegen würde ich sagen, die Ziele, die wir uns zu Beginn gesteckt haben, konnten wir auf jeden Fall, auch wenn es erstmal ein bisschen holprig war am Anfang, trotzdem erfüllen.
Ja, alle. Also wenn du als Schlagwörter Selbstbewusstsein und Ausdruck, niederschwelliger Zugang, Sprach, Kommunikationsfähigkeiten, kulturelle Teilhabe, emotionale Bewältigung, Resilienz, Problemlösung und interkultureller Austausch, das hat's alles, das sind jetzt so Schlagwörter, aber wenn man da in die Tiefe geht, das war wirklich da. Ohne dass wir jetzt das vorher uns ausmalen konnten, wie passiert das? Und es ist oft auf anderem Wege passiert, als wir es gedacht haben. Also wir hatten uns was vorgenommen, wie wir zu diesem Ziel kommen. Das hat oft nicht so funktioniert, aber wir sind zu dem Ziel gekommen und dann auf anderen Wegen, die sich ergeben haben, durch den Austausch.
Was bleibt für euch persönlich und insgesamt?
Also für uns persönlich und als ich nehme mich jetzt mal mit dem Ort G8 mit rein. Es ist wirklich so eine Art Netzwerk entstanden mit anderen Institutionen, Schulen, den Kooperationspartnern im Kiez. Und ich glaube, da werden noch einige Projekte daraus entstehen, weiterhin in Zukunft. Und für mich persönlich, ja, es war total berührend.
Boah. Ja, würde ich auch sagen. Also was bei mir geblieben ist, ein Gefühl von Wärme durch den Austausch, der entstanden ist und durch die Menschen, die man kennengelernt hat.
Und auch was Günther dann am Schluss nochmal sagte, hier ist so viel Stoff. Und das ist wirklich so. Also ich habe mal vor 25 Jahren ein Tagebuch, also ich sollte Tagebuch schreiben. Und das hatte ich jetzt mal wieder gelesen und da stand damals drin, ich wollte damals noch neben dem Kindergarten Pflegeheim aufmachen, also und dass die da zusammenarbeiten. Und da stand das genau drin, das sind so viele Menschen, also habe ich mich da so ein bisschen irgendwie echauffiert, so viele Menschen in dem Pflegeheim mit so großartigen Geschichten und da will sich keiner mehr dran erinnern oder die erfährt niemand. Wir haben so ein paar Promis, von denen wir die vielleicht erfahren und bei Wikipedia nachlesen können, aber nur dieses eine Pflegeheim dort. Das ist so, und wir haben nur 7 Menschen kennengelernt. Und das ist so ein, wir bräuchten gar nicht mehr, da könnten wir irgendwie ein paar Jahre von schöpfen.
Ich denke, da spielen aber auch natürlich die Kapazitäten in der personellen Ausstattung nochmal eine Rolle. Biografiearbeit an sich wird, glaube ich, schon gemacht, aber natürlich nicht in den Umfang, wie wir es in der Workshop-Woche oder in den Workshop-Wochen machen konnten.
Ja. Also deswegen, Leute, es ist wichtig.
Damit füllt sich diese Sendestunde auch schon. Hut ab vor der Arbeit, die ihr geleistet habt. Ich glaube, dass das wirklich ein beispielhaftes Projekt ist, was Schule machen kann. Und dass das ein Herangehen ist, was vielen Menschen auch viel gibt in dem Augenblick, wo ihr vor Ort gewesen seid, wo ihr es auf die Beine gestellt habt. Aber was auch etwas ist, was nachwirkt, was noch lange nacharbeitet, wo man vielleicht erst Wochen oder Monate später merkt, was es mit einem gemacht hat, was es ausgelöst hat. Auch wenn ihr keine professionellen Psychologinnen, Traumatherapeutinnen seid oder so. Ich find's immer eher richtig, an Geschichten ranzugehen und, wie ich am Anfang der Sendung auch gesagt habe, den Deckel hochzunehmen, als das beiseite zu schieben, totzuschweigen, zu sagen, nee, da will ich nicht ran, da will ich mich nicht mit belasten, da will ich auch niemand anders mit belasten. Nee, die Haube muss runter. Und das ist der Schlüssel zum Weitergehen auf einer humanen, gesunden Basis.
Auf jeden Fall. Und man kann den Deckel nicht auf den Topf machen und sagen, der Teil soll nicht raus und der andere darf raus, weil wenn ich einen Deckel drauf mache, kommt gar nichts raus, auch nicht das Positive. Und das muss ich dann, glaube ich, in Kauf nehmen. Ja. Ich habe noch einen kleinen Epilog.
Gerne.
Und der ist eigentlich auch für euch so ein bisschen als Dank an Coloradio und an dich, Jens. Und zwar habe ich einen Text, ich werde auch nur den Anfang so ein bisschen vortragen, von Wolfram Marx. Der Text heißt Ein Haus für die Radiokunst. Das Hörspiel und das Feature, ja die radiophone Kunst im Allgemeinen, ist in ihrer Erscheinung flüchtig. Dieser Umstand macht sie schwer greifbar und dieses Schicksal teilt sie mit der Tonkunst. Doch im Gegensatz zur Tonkunst hat sie keine manifesten öffentlichen Orte, an denen man sie erleben kann. Man kann die Radiokunst nicht aufsuchen, wie man ein Theater oder ein Museum oder ein Kino aufsucht, denn sie hat keinen öffentlichen Platz in unseren Städten. Die Radiokunst findet stets im Verborgenen, im privaten Raum statt. Dies ist ein großes Verschenken von Möglichkeiten. Stellen Sie sich einmal vor, es gäbe öffentliche Häuser der Radiokunst. Denn hat nicht jedes Spiel seine Bühne? Das Schauspiel, das Filmspiel auf der Kinoleinwand, das Schriftspiel im Lesesaal, das Bilderspiel, die Galerie? Geben wir dem Hörspiel und der Radiokunst im Gesamten das Klangspielhaus? Geben wir, wie wir mit dem Filmlichtspiel das Kino gegeben haben, der Radiokunst das Audino? Warum? Stellen Sie sich einmal vor, Sie könnten ein Hörspiel ungestört genießen. Niemand, der in den Raum reinplatzt, in dem Sie gerade dem Radio folgen. Kein Telefon, das an der spannendsten Stelle klingelt. Stattdessen würden Sie ein Klangspielhaus, ein Audino, besuchen. Sie könnten sich gemütlich in einem der weichen Sessel, in einem der Hörsäle flezen. Der Saal, in dem dieser Sessel stünde, wäre abgedunkelt, doch nicht so dunkel, dass sie nicht das Glas mit dem eben von ihnen an der Theke erworbenen Getränk nicht mehr erkennen könnten. Außer ihnen wären noch allerhand andere Menschen in diesem Raum, alle still und gespannt auf das, was gleich beginnt. Das Entstehen einer Kultur des Zuhörens.
Sag mal, weißt du, was hier gerade läuft?
Nee, keine Ahnung.
Ja, warum nicht? Du weißt doch sonst immer alles.
Ja,
ich weiß es aber nicht. Ja. Du sitzt doch immer hier rum.
Ja und?
Keine Ahnung.
Also, einfach mal dranbleiben.